Drei Episoden, wie Prinz Karl den russischen Galgen sucht und schließlich doch die russische Galette bekommt. Endlich am Ziel. Die letzte Episode. Indessen schlenderte Prinz Karl in den Straßen umher, und wie er einmal stille stand und seine Stiefel besah, merkte er, dass es mit den Sohlen nicht zum Besten bestellt war. Nun hatte unweit davon ein Flickschuster seinen Laden. »Der soll mir den Schaden wieder gut machen«, dachte er bei sich, und trat zu ihm in die Werkstatt herein. »Meister Schuster«, sagte er, »hier ist ein Goldstück. Geh hin und kauf gutes Leder ein und besoll mir die Stiefel.« Der Altflicker nahm das Goldstück und lief, was seine Beine laufen mochten, denn solch vornehme Herrn hatte er noch niemals zum Kunden gehabt. Während er fort war, zog Prinz Karl ein zweites Goldstück aus der Tasche und gab es der Frau, dass sie ein gutes Mittagessen besorge für drei Mann mit Braten und Wein. Da ging nun ein schönes Leben bei den Altfliegersleuten. Der Meister besohlte mit neuem Leder, und die Frau briet und schmorte, und dann setzten sich alle drei zu Tische und aßen und tranken, bis sie nicht mehr wussten, wo sie waren, und trunken zu Bette gingen. Die Stiefel wurden auf diese Weise am ersten Tag nicht fertig. Das nimmt kein Wunder. Und am zweiten auch nicht, denn da trieben sie es nicht anders. Als sie aber endlich doch fertig geworden waren, zog sie Prinz Karl auf seine Füße, lobte den Meister wegen der guten Arbeit und sprach: »Warum geht es Ihnen denn bei der guten Arbeit so schlecht?« Antwortete der Altflicker: »Ach, lieber Herr, ich bin ein armer Mann und kann kein gutes Leder kaufen. Wer bei mir einmal besohlen ließ, der kam das zweite Mal nicht wieder. Und mit Goldstücken bezahlt sonst niemand, da seid ihr der Erste.« »Wenn's jemand Geld fehlt, so gehe er doch in des Kaisers Schatzkammer«, sagte Prinz Karl. »Da ist Gold und Silber wie Heu.« »Ja, wer das dürfte«, sagte der Meister. »Das ist nicht so schlimm«, sprach Prinz Karl. Und als es dunkel wurde, hieß er den Altflicker einen Sack auf den Buckel nehmen und ging mit ihm dem Schlosse zu. Sobald Prinz Karl das Gemäuer mit der Rute berührte, wich es auseinander, und sie hatten freien Gang. Denn die Wachen waren schon wieder sorglos geworden und schnarchten um die Wette. Noch ein Schlag an die Eisentür, und sie standen in der Schatzkammer, und der Schuster füllte seinen Sack mit Gold an, so schwer er nur irgend tragen konnte. Und dann kehrten beide durch den Mauerriss in die Werkstätte zurück. Dem Schuster erging es aber nicht anders wie den Räubern. Als er viel Geld hatte, war es ihm nicht Geld genug, und er sprach zu seinem Gaste: »Wie ihr es macht, kann einer leicht zu Geld kommen. Aber die Zeiten sind schlecht und die Preise sind hoch. Was meint ihr? Wir gehen heute Abend noch einmal in die Schatzkammer.« »Zum zweiten Mal ist's gefährlich«, warnte Prinz Karl. Aber da sich der Flickschuster nicht raten ließ, ging er mit ihm, und als sie an das alte Loch gekommen waren, kletterte der Schuster geschwind hinein. Doch er kam nicht weit. Denn kaum hatte er die Beine auf der anderen Seite der Mauer, so griffen die Schildwachen, welche diesmal besser aufpassten, zu und zogen, damit sie ihn ganz hineinbekämen. Prinz Karl hatte das wohl bemerkt, und da er den Meister nicht den Soldaten lassen wollte, zog er am Kopfende. Doch drinnen waren vier und draußen nur einer. »Verloren ist er doch«, sprach Prinz Karl bei sich, und ratz schnitt er ihm mit seinem langen Messer den Kopf ab, damit er wenigstens nicht nachsagen könnte, wo der 13. Räuber geblieben sei. Den anderen Morgen war die Freude groß im Schlosse, denn sie glaubten allesamt, jetzt habe man den 13. erwischt. Als die Leiche aber dem Räubervater gezeigt wurde, schüttelte der den Kopf und sagte: »Das ist der 13. nicht. Dies ist ein kleiner, schmächtiger Kerl. Unser Bruder war groß und stark. Er ist's gewesen, der diesem Manne den Kopf abschnitt.« Und um sein Leben zu retten, gab er dem Kaiser den Rat, er solle die Leiche, die Füße nach vorn, auf einen Karren legen und zum Schindanger fahren lassen, aber im Umweg durch alle Straßen der Stadt. Wer dann schreie bei dem Anblick der Leiche, der sei ein Verwandter des Geköpften und könne wohl angeben, wo der 13. sei. Und so tat der Kaiser auch. Während nun Prinz Karl bei der Altpflegerin in der Werkstatt saß und ihr erzählte, wie ihrem Mann die Geldgier das Leben gekostet habe und dabei fleißig zu seinem Zeitvertreib mit Pechdraht und Nadel hantierte, da führte der Scharfrichter den Schinderkarren mit der Leiche des Meisters am Fenster vorbei. »Du meines Lebens«, schrie die Frau auf und fiel von einer Ohnmacht in die andere. Prinz Karl war aber nicht faul. Er hieb sich das Schustereisen in das Knie, daß das Blut zur Erde floß. Als nun die Henkersknechte herbeikamen und Nachfrage hielten, weshalb die Frau so geschrien habe, da wies er auf das strömende Blut. Da waren die Männer zufriedengestellt und zogen mit ihrem Karren weiter, aber den 13. fanden sie nicht. Prinz Karl ärgerte es jedoch, dass der Kaiser so scharf hinter ihm her war, und er beschloss, ihm einen rechten Streich zu spielen, und das stellte er so an. Er nahm die Kugel in den Mund und ging unsichtbar in das Schloss hinein, die Treppen herauf, bis er in des Kaisers Zimmer gelangte. Dort lagen auf dem Tisch die Tagesbefehle, welche der Kaiser an den Feldmarschall und an den Bürgermeister zu schicken pflegte. 1 fix 3 hatte Prinz Karl den ersten Brief erbrochen, und statt des Befehles, der da drin stand, schrieb er: »Weil die Soldaten gestern so gut exerziert und geschossen haben, sollen sie heute Mittag ein jeder 2 Pfund Fleisch zu essen bekommen.« Denn bei den Russen lagen dazumal alle Soldaten in Bürgerquartieren. In den anderen Brief aber schrieb er: »Weil die Soldaten so schlechtes Gesindel sind und allesamt nichts taugen, sollen ihnen die Bürger heute Mittag nur trockene Kartoffeln vorsetzen.« Dann versah er die falschen Briefe mit des Kaisers eigenem Siegel und ging wieder seiner Wege zu der Schustersfrau. Am Vormittag verlas der Feldmarschall den Soldaten und der Bürgermeister den Bürgern den Tagesbefehl. Die Soldaten freuten sich, dass sie so viel Fleisch bekommen sollten, und die Bürger freuten sich, dass sie heute kein Fleisch zu geben brauchten. Als nun aber die Soldaten müde vom Dienst heimkamen und es nicht fanden, wie ihnen durch den Tagesbefehl verheißen war, wurden sie sehr zornig und schalten die Bürger Diebsgesindel und schlugen auf sie ein, und es war ein Heulen und Wehklagen in der Stadt, wie noch niemals gehört worden war. Endlich ließ der Feldmarschall Generalmarsch schlagen, und als die Trommeln gingen: »Kamerad, komm, Kamerad, komm!« Da mussten die Soldaten freilich vom Schlagen abstehen und zur Fahne eilen. Der Kaiser war sehr böse, als er von der Sache hörte, und konnte nicht begreifen, wie die falschen Befehle aus seinem Zimmer gekommen waren. Der Räubervater aber sagte zu ihm: »Das ist niemand anders gewesen wie der 13. und wenn ihr seiner nicht habhaft werdet, so bringt er noch euch und das ganze Land ins Unglück.« Das sagte er aber nur, damit er alle Schuld auf den Prinzen Karl schieben möchte und selbst mit dem Leben davon käme. »Wie soll ich ihn denn aber fangen?« fragte der Kaiser. Da gab ihm der Räubervater folgenden Rat. »Der 13. ist ein großer, starker Mann und dabei noch von jungen Jahren. Lasst alle jungen Leute zu euch auf das Schloss kommen, dass sie mit der Prinzessin Galité tanzen. Und die Nacht über müssen sie im Saale bleiben und auf einer Streu schlafen. Wie ich den 13. kenne, wird er bei dem Feste nicht fehlen und in der Nacht eurer Tochter nicht schonen. Da muß ihm die Prinzessin mit Farbe einen Strich auf die Wange malen, und am Morgen könnt ihr sehen, wer euch all das Unheil angerichtet hat.« »Das ist ein guter Rat«, dachte der Kaiser und tat, wie ihm der Räubervater geraten hatte. Alle jungen Leute wurden zu einem großen Feste aufs Schloss geladen und durften mit der Kaisertochter und den Hofdamen tanzen. Und Prinz Karl war wirklich mitten unter ihnen und tanzte fleißig mit. Um Mitternacht war der Tanz zu Ende und den Tänzern wurde auf einer Streu gebettet, die Prinzessin aber bekam von dem Kaiser ein Töpfchen mit Farbe in die Hand gedrückt. Damit sollte sie demjenigen, der sie bei Nacht stören würde, einen Strich auf die Backe malen. Und der Räubervater hatte sich nicht verrechnet. Als alles schlief, konnte Prinz Karl allein keinen Schlaf in die Augen bekommen. Die Kaiserstochter hatte es ihm angetan. Und er stand auf und schlich in ihre Kammer und küßte sie. Der Prinzessin tat er sanft. Doch als er fertig war, gedachte sie des Gebotes, das ihr der Kaiser gegeben, und sie malte dem Manne einen schwarzen Strich auf die Backe. Dann drehte sie sich um und schlief ein. Prinz Karl aber war aus seiner Hut und hatte die List wohl gemerkt. Sobald die Prinzessin schlief, stahl er ihr das Töpfchen und malte mit der Farbe jedem Schläfer einen schwarzen Strich auf die Backe, vom Kaiser herab bis zum jüngsten Küchenjungen. Am anderen Morgen stand der Kaiser früh auf und ging in seiner Tochter Kammer. »Aber pfui, Papa«, sagte die Prinzessin, als sie die Augen aufschlug. Und als der Kaiser nicht wußte, warum sie das sagte, wies sie ihm den schwarzen Strich auf seiner Backe. Da lief der Kaiser in den Saal, und siehe da, alle jungen Männer waren in derselben Weise gezeichnet. Jetzt war der Kaiser zornig und drohte, den Räubervater lebendig braten zu lassen, wenn er ihm nicht den 13. schaffen.
»Ich kann es nicht, und wenn ich sterben muss«, rief der Hauptmann. »Nur ein Mittel gibt es noch. Geht in den Saal und versprecht dem, der eure Tochter im Schlaf geküsst und die falschen Tagesbefehle geschrieben hat, die Prinzessin Galité zur Frau. Dann wird er sich wohl melden.«
Anfangs wollte dieser Rat dem Kaiser gar nicht in den Kopf. Endlich aber bedachte er sich, dass er sein Reich keinem Besseren hinterlassen könne als solch klugem Schwiegersohn. Er ging in den Saal zurück und sprach mit lauter Stimme, »Wer gestern Nacht meine Tochter geküsst und den Spaß gemacht hat mit den Tagesbefehlen, der melde sich. Er soll mein Schwiegersohn werden.« Aber siehe da, niemand meldete sich. Der Kaiser sprach's zum zweiten Male. Es half wiederum nichts. Da setzte er die goldene Kaiserkrone auf und warf den Purpurmantel um und schwor bei Krone und Zepter, er wolle halten, was er gesagt habe. Jetzt trat Prinz Karl vor und sagte, »Ich bin der 13., ich bin es gewesen.« »Wie heißt du denn?« fragte der Kaiser verwundert. »Prinz Karl von Pommern«, gab er zur Antwort.
»Du bist Prinz Karl?« rief der alte Kaiser voll Freuden. »Du solltest ja schon längst meine Galatee zur Frau bekommen.«
»Davon stand nichts im Testament«, antwortete Prinz Karl. »Den russischen Galgen sollte ich mir verdienen.«
»Ach, Schnack«, sagte der Kaiser, »das kam damals so, da hat sich Vater verschrieben. Das sollte heißen, Prinz Karl soll die russische Galatee kriegen.«
Nun war die Freude groß, und es wurde sogleich Hochzeit gefeiert, und alle die jungen Leute im Saale nahmen daran teil. Die 11 Räuber aber und der alte Hauptmann wurden in Freiheit gesetzt, denn eigentlich war's doch nur Prinz Karl gewesen, der sie zu den schlimmsten Dingen angestiftet hatte. Und das Beste an der ganzen Geschichte, es ging alles hübsch ohne Blutvergießen ab. Nur der Altflicker. Aber das sprach doch nicht mit, denn er war ja selbst in das Unglück gerannt. Wäre er hübsch zufrieden gewesen, so säße er noch in seinem Laden und machte den Leuten die Stiefel. So aber führte seine Frau ohne ihn das Geschäft fort und heiratete sich einen hübschen jungen Schuster, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.